ich am Anfang schon sagte, der Predigttext steht heute im 1. Petrusbrief im Kapitel 1, die Verse 18 bis 21. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Liebe Gemeinde, erlöst seid ihr, freigekauft, eine neue Zukunft, ein neues Leben, allein durch Jesus Christus. So sagt das der Apostel. Nur, wie geht denn das? Geld macht nicht glücklich, so heißt es in einem sehr bekannten Sprichwort, dem ich nicht unbedingt beipflichten kann. Ich traue ihm nicht. Vielmehr halte ich es für eine Verteidigungsrede der Reichen. Es ist leicht zu sagen und auszusprechen, wenn ich viel Geld habe. Es ist aber schwierig und falsch, wenn ich tagtäglich um das materielle Überleben kämpfe und versuche, meine Kinder durch die Schule zu bringen, sie ordentlich zu kleiden und zu ernähren. Sich dabei die Freude am Leben zu erhalten, ist ein schwieriges Unterfangen. Sehr viel näher war mir in diesem Zusammenhang immer schon die Ehrlichkeit der Comicfigur Dagobert Duck. Das ist der reiche, steinreiche Onkel Donald Ducks. Er besitzt mehrere Fantastillionen Taler oder einfacher ausgedrückt 3 Kubikhektar Gold. Er hortet es in einem Geldspeicher. Dort schwimmt er wortwörtlich darin, er lässt es sich über den Kopf rieseln oder gräbt sich wie ein Maulwurf in es hinein. Das Geld ist ihm so vertraut, dass er sich sogar von einem Sprungturm aus hineinstürzen kann, ohne sich an den harten Münzen den Kopf zu stoßen. Der Reichtum und seine Person sind eins. Geld ist das Einzige, das er zum Leben braucht, sonst nichts. Sein Ein und Alles. Dieser reiche Onkel Dagobert sieht mit großer Abschätzigkeit auf seinen vom Pech verfolgten Neffen Donald. Der hat es nie zu irgendeinem Reichtum gebracht. Donald sucht stattdessen ständig nach seinem Auskommen. Hier ein Job und da eine Arbeit. Manchmal sind es auch 2 oder 3 gleichzeitig. Die alten Geschichten aus diesen Comics spiegeln in bedrückender Weise die Lebensrealität in unserer heutigen Zeit. In Deutschland haben heute etwa 3,2 Millionen Menschen mehrere Jobs, weil einer zum Leben nicht ausreicht. Das ein oder andere Mal geht Donald auch beim geizigen Onkel betteln. Schließlich hat der genug. Geschätzt hat das der reiche Dagobert allerdings nicht besonders. Denn von seinem Reichtum wollte er nichts abgeben. Dagoberts Lieblingslied war, wenn ich mich recht erinnere, Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut gebrauchen, hätte ich doch ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen. Es braucht nicht grad geprägt zu sein, hab's auch so ganz gerne, sei's des Mondes Silberschein, sei's das Gold der Sterne. Sei es des Mondes Silberschein, sei es das Gold der Sterne. So war und ist das nicht nur in Entenhausen. Nein, so sind wir Menschen. Diese netten und zugleich sehr weisen Geschichten aus der Entenhausener Comicwelt haben durchaus einen ernsten Hintergrund. Die Kinderarmut nimmt immer mehr zu. Die sozial Schwachen werden immer mehr. Hartz IV ist schon lange in aller Munde. Ich denke, jeder von Ihnen kennt Beispiele für Menschen, die mit wenig oder sehr wenig Geld durch ihr Leben kommen müssen. Ein geregeltes Einkommen kann diese Menschen auf jeden Fall glücklicher machen. Es kann ihnen ein kleines Stück ihrer Freiheit und ihrer Würde wiedergeben. Sie könnten sich selbst herauskaufen aus ihrem Elend, in dem sie gefangen sind und bleiben. Denn bezahlt werden muss in dieser Welt, damit das Leben bleiben kann. So haben wir sie gebaut, so halten wir sie auch fest und tun alles, um die Maschinerie am Laufen zu halten. Wer das nicht kann, verliert Auskommen, Achtung, Freiheit und Würde. Letztlich verliert der Mensch das Leben, ganz und gar. Und heute im RT1 habe ich gehört von einer Gruppe in Augsburg, die für Obdachlose kostenlose Gräber und Beerdigungen zur Verfügung stellen. Der nichtige Wandel nach der Väterweise nennt das der Apostel im Petrusbrief. Das Leben wird nicht geachtet und geschätzt, das Werk unseres Gottes aber wird zutiefst missachtet. Das ist übrigens nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen. Es ist hier nur viel besser versteckt und trifft bestenfalls zugute, wenn sich wie in Essen dieser Tage die Ärmsten der Armen, Deutsche und Migranten, um ein Stück Brot mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum streiten. Das Lied, das die Armen dieser Welt anstimmen, ist kein solch fröhliches, wie es der reiche Onkel aus Entenhausen singt und in das ich so gerne einstimme. Es hat den gleichen Text, aber leider eine ganz andere, eine düstere Melodie. Dieses Lied wird ein trauriges. Gold und Silber liebe ich sehr, kann's auch gut gebrauchen. Ich frage noch einmal, Geld macht nicht glücklich? Und ich könnte antworten, doch, ob gerecht oder nicht, in dieser Welt macht Geld glücklich. Es ist das Lebenselixier unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung. Aus dieser Ungerechtigkeit dieser Ordnung können wir uns aber nicht befreien und erlösen. Jedenfalls nicht mit Gold und Silber. Deswegen setzt Gott ein anderes Zeichen. Der Apostel greift nun auf den menschlichen Erfahrungsschatz und die menschliche Realität zurück und überführt sie in Gottes Welt und Handeln, damit wir das verstehen und nachvollziehen, was da geschieht. So nimmt er ein Wort, das Martin Luther mit "Ihr seid erlöst" übersetzt hat. Dieses Wort aber lautet im griechischen Original "itroimai" und heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung etwas gegen ein Lösegeld freikaufen. Die Erlösung der Menschen ist also eigentlich ein Handel. Gott macht ein Geschäft. Dieses Geschäft heißt, ich gebe etwas, damit ihr die Freiheit und das Leben erlangt, damit ihr glücklich seid in Würde und Achtung für das Leben. Gott spricht, ich kaufe euch los aus dem nichtigen Wandel der Väter. Gott aber profitiert selbst davon. Gottes Währung nämlich ist weder Euro noch Dollar und auch kein Taler. Gottes Währung ist sein eigenes Leben. Es geht an seine Existenz, weil er vom ersten Schritt unserer Mütter und Väter sein Leben an das Leben der Menschen geknüpft hat. Er tat das, ehe der Welt grundgelegt war. War es denn nicht er, der uns mit so großer Kunst aus Erde geformt hat? Doch, er war es. Keiner sonst. Gott hat uns das Leben geschenkt und uns frei in seinen Garten gesetzt. Er hat uns begabt mit allem, was wir können, damit wir dem Leben samt der Schöpfung dienen, ihm und den Menschen verbunden bleiben. Es folgt das erste Paradoxon dieser Geschichte, denn die von Gott geschenkte Freiheit führt auf dem direkten Weg in die Gefangenschaft. Der Mensch ist nicht in der Lage, seine Gier nach Leben und damit sein Besitzstreben zu zäumen. Im Zweifel entscheidet sich der Mensch für sich selbst, für seine eigene Macht. Ich kann alles. Ich will alles. Ich mache alles. In den ethischen Debatten unserer Zeit spielt genau das immer wieder eine Rolle. Und die Geschichte lehrt, dass die Menschen immer alles tun, was möglich ist. Wunderbar aufgenommen und illustriert ist das schon in der Sündenfallgeschichte, die ja nicht zufällig jedes Jahr am Anfang der Passionszeit steht. Die Frucht des Baumes ist verlockend und schön. Eva muss das besitzen, Adam muss das besitzen. Ein Gegensatz tut sich auf zwischen Gott und Mensch, zwischen seiner Heiligkeit und meiner Freiheit. Der Riss ist tief. Gottes Blick auf das ganze Leben, auf Bedürfnis und Not steht gegen den Blick des Einzelnen auf sich. Da ist vermeintlich kein Zusammenkommen. Solange der Mensch von Gold und selber singt, ist die Tür zum Garten des Paradieses geschlossen. Er hat sich gleichsam selbst herausgestellt. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, spricht Jesus Christus. Kein menschliches Handeln kann das Tor wieder öffnen. So bleiben wir draußen vor der Tür und singen weiter unser Lied. Die Freiheit des Menschen führt in die Begrenzung und in die Abhängigkeit der Erfordernisse dieser Welt. Gott wäre aber nicht Gott, hielte er nicht an seinem Lebenswillen fest. Gott wäre nicht Gott, änderte er nun seinen Blick auf die Welt. Gott wäre nicht Gott, zöge er sich nun zurück auf seinen alten Teil und ließe uns Menschen hier machen. Und so kommt es zum zweiten großen Paradoxon in dieser Geschichte. Gott lässt sich auf den Menschen ein, so dass er die Läufe der Welt annimmt, wie sie sind, und dabei doch Gott bleibt. Er macht einen Handel. Gott dealt um unsere Zukunft. Die soll nämlich sicher sein. Und sein Ziel ist klar. Das Tor zum Garten des Paradieses soll offen stehen, damit wir vom Baum des Lebens kosten und in Ewigkeit mit ihm vereint werden. Letzte Woche haben wir die Geschichte vom Weinberg gehört, dass der Weinbergbesitzer Menschen schickt, zuletzt seinen Sohn, und genau das passiert. Gott tut das, indem er selbst Mensch wird, Jesus Christus. Er ist Gott ganz und gar und geht so an die äußerste Grenze seiner Existenz. Als er im Garten Gethsemane um sein eigenes Leben bettelt, das schon unter den Herrscher und Machtgelüsten der Menschen zerbricht, ist diese Grenze erreicht. Gott wird so sehr Mensch, dass er in einem kleinen Augenblick seiner Existenz nur noch sich selbst sieht. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, spricht er. Genau in diesem Moment aber vollzieht sich der Deal, der Handel, der uns, Gott und Mensch, wieder zusammenbringt. In der Selbstaufgabe Gottes sind wir vereint, so sagt der Apostel. Gold und Silber dienen euch nicht, sondern ihr seid ausgelöst mit dem heiligen, teuren Blut, mit Zittern, Zagen und Verzweiflung Gottes. Ihr seid wahrlich teuer erkauft. Im Garten Gethsemane wird das Paradies neu gepflanzt und hergerichtet. Ein ungeheuerlicher Vorgang und ein neues Leben. Darin aber entsteht auch eine große Verpflichtung. Denn wenn Gott nun den Graben überwindet, weitet sich mit ihm an meiner Seite mein Blick wieder auf das Leben der gesamten Schöpfung und das Leben aller Menschen. Wir sind wieder Teil des Paradieses und hören den alten Auftrag: Bebaue und bewahre. Der hat sich nicht geändert, sondern bleibt in dieser Welt, bis Gott uns ruft und sein Geschenk an uns vollendet. Es ist ein Kunststück der eigenen Art, dieses Geschenk Gottes anzunehmen und es schon in dieser Welt zu pflegen, den alten Gelüsten des Besitzes und der Macht zu entsagen. Und der alte Wandel der Väter lässt mich ja nicht so einfach los. Aber es geht Schritt für Schritt. dass wir gerettet sind und von Gott in ein neues Leben gestellt sind, ist eine neue Kreatur, sagt uns der Glaube. Jeder hat seinen Weg, seinen Glauben zu leben. Und es steht niemandem zu, darüber zu urteilen, ob meiner oder deiner der richtige ist. Dass wir deswegen hoffen wir auf eine bleibende Versöhnung und das gemeinschaftliche Leben bei ihm. Aus diesem Glauben und aus dieser Hoffnung aber leben wir bis dahin dafür, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Und dann ändert sich übrigens auch unser Lied. Wir singen nicht mehr von Gold und Silber, sondern schwärmen und loben Gott, der unser Leben neu geschaffen hat und uns das Paradies öffnet. So heißt es in einem Lied: du schöner Lebensbaum des Paradieses, gütiger Jesus, Gottes Lamm auf Erden, du bist der wahre Retter unseres Lebens, unserer Befreiung. So gehen wir also diesen Weg der Versöhnung und des Lebens Gottes, allein ihm zur Ehre und im Dienst für die Menschen. Amen. Das heißt, so soll es sein.